Deutschlandfunk Kultur Interview.
Dies ist die Woche der Nobelpreise. Heute ist der Medizin-Nobelpreis vergeben worden an zwei Amerikaner und einen Briten. Darüber sprechen wir gleich. Erstmal möchten wir das Phänomen des Nobelpreises im Gesamten in den Blick nehmen. Caroline Fetscher und ich, Caroline Fetscher vom Tagesspiegel.
Und Anke Schäfer vom Deutschlandfunk.
Genau, hier stehend, wir beide zusammen. Es gibt ja eine Menge Kritik an der Vergabe der Nobelpreise überhaupt. Wir haben zum Beispiel heute früh hier in Deutschlandfunk Kultur mit Ernst-Peter Fischer gesprochen, Wissenschaftshistoriker und Wissenschaftspublizist. Und der sagt zu diesem Spektakel in Stockholm, ich bin gespannt, ob Sie, Frau Fetscher, auch schmunzeln müssen.
Warum wir alle auf den Nobelpreis starren, ist ja nicht, weil die besonderen Leute auszeichnen, sondern weil das ein König ist, der den Preis vergibt. Der König ist das entscheidende Signum. Haben Sie schon mal ein Märchen gehört, das mit dem Satz anfängt, ein Bundespräsident geht mit seiner Tochter in den Wald? Nein, es ist immer ein König. Wir Menschen starren auf den König und ein König überreicht den Preis. Und kurz vor Weihnachten, da wird ein Weihespiel inszeniert. Das ist der Nobelpreis.
Ist das nicht schön gesagt, ein Weihespiel vor Weihnachten?
Es ist wunderbar. Wobei ich muss ehrlich gesagt, vielleicht gehöre ich auch einer anderen Milieu oder Gruppe an. Ich muss immer daran denken, dass Nobel sein Geld verdient hat mit dem Schießpulver. Und dann dachte er, will was Gutes machen. Das finde ich sozusagen das Märchen, das friedenspolitische Märchen, was dahinter steckt. Ja? Das Dynamit, genau, nicht das Schulz. Ja.
Damit hat er sein Geld verdient und hat gesagt, er möchte was zurückgeben.
Und das investiert und aus den Zinsen wird dieser Preis finanziert. Und das finde ich an sich ist irgendwie ein sehr anrührendes Friedensmärchen.
Gut, ja. Sie würden also dem Herrn Fischer nicht zustimmen, insofern, dass er sagt, das ist eigentlich, ja, wir wollen eben gerne einen König sehen, der Preise vergibt.
Ich würde mal wetten, dass die meisten Leute nicht mal wissen, wie der König aussieht.
Ja. Es gibt natürlich
also
andere.
In Schweden anders. Ja.
Da ist es anders. Ja. Jörg Hacker zum Beispiel, Präsident der Leopoldina in Halle, der hat gesagt, eine wissenschaftliche Welt ohne Nobelpreisträger ist überhaupt nicht denkbar.
Mhm. Ja, das ist natürlich so das Elitenparadigma, was man dabei hat, das in irgendeiner Weise messbar sein muss. Wo ist das höchste Ziel, also das Telos, wo das ganze, unsere ganze Forschung hat ein fiktives Ziel oder ein abstraktes. Wir wollen das optimale, maximale, beste herausfinden. State of the art. Ja? Und wer das findet, der ist unsere Latte. Oder der ist unser Maßstab. Ja? Das ist die eine Seite davon, die auch einleuchtet, weil sie in gewisser Weise produktiv ist und auch ja, eben gesellschaftlich sinnvoll, wie zum Beispiel jetzt dieser Medizin-Nobelpreis, dessen Preisträger Forschung machen, die dazu beiträgt, dass womöglich viele tausend oder noch mehr Menschen gesünder oder gesund werden.
Wie das genau vonstatten geht, werden wir uns gleich erklären.
Und die andere Seite davon ist eben dieses Konkurrenzprinzip und dieses Übertreffen und Wettbewerb. Und
Wettbewerb erzeugen, wer kriegt ihn jetzt, diesen Nobelpreis? Aber dennoch könnte man natürlich auch sagen, die Kategorien, in denen der Nobelpreis vergeben wird, die müssten sich auf jeden Fall mal ändern. Zum Beispiel müsste für Klimaforschung ein Nobelpreis vergeben werden oder für Elektrotechnik oder für Evolutionsbiologie. Also einfach
Kann man
Bereiche,
in der Physik unterbringen teilweise.
Okay, aber zum Beispiel Klimaforschung, das wäre ja natürlich ein Bereich, den Herr Nobel da im späten 19. Jahrhundert wahrscheinlich einfach so, wie wir heute noch nicht auf dem Schirm hatten.
Das hatte er nicht, aber ich glaube tatsächlich, dass man den unterbringen könnte bei Physik, fast immer, weil viele oder die meisten Klimaphänomene ja physikalisch sind und die Klimaforscher, die ich kenne, in der Regel auch Physiker, Meteorologen.
Also denken Sie, es kann alles so bleiben, wie es ist?
Ja, man kann das erweitern, man kann da erweiterte Deutungen vornehmen.
Und also andere das Kritik Feld, andere, ist ja, zum Beispiel auch die, dass Teams so schwer ausgezeichnet werden können, weil es eben diese Regel gibt, es müssen drei oder dürfen nicht mehr als drei Nobelpreisträger
ja,
in einer Kategorie sein.
Ja, und dann sind da fünf andere dabei, die mindestens so viel geleistet haben.
Richtig.
Und dann rausfallen. Ja, genau. Das ist eben dieses Dilemma im Elitenparadigma, dass man dann sagt, man hat hier die Besten oder den Besten. Das ist dann wie bei der Olympiade, da gibt es das Treppchen mit drei Stufen. Und einer steht oben. Und das ist in der Tat ein fragwürdiges Modell, weil es halt auch hierarchisch auf eine Weise funktioniert in einer Welt, die auf Vernetzung aufbaut. Ja? Also heute ist ja auch keine Forschung isoliert von der anderen
Richtig,
wirksam.
Interdisziplinär
Man braucht ja immer,
wird geforscht.
Genau.
Und ein Nobelpreis für das Lebenswerk?
Ja, schwierige Sache. Im Grunde ist der Friedensnobelpreis ja nichts anderes und teilweise auch der Literaturnobelpreis. Denken wir mal dran, dass Churchill ihn bekommen hat, den Literaturnobelpreis, für seine Geschichte des Zweiten Weltkriegs und des 20. Jahrhunderts, glaube ich. Er kann übrigens grandios schreiben, war aber auch ja durchaus ein Rassist. Aber ohne ihn wäre wahrscheinlich der Zweite Weltkrieg nicht so, hätte nicht die Nazis nicht besiegt werden können. Und das ist so eine Art Preis fürs Lebenswerk. Das ist manchmal, finde ich, beim Literaturpreis, Nobelpreis so.
Also
und manchmal
verstehe.
Auch beim Friedensnobelpreis.
Okay. Ja. Dass Sie mehr oder weniger ein Fan der Zeremonie sind und des Nobelpreises
nein,
als Ganzes.
Nein, ich beobachte das nur.